Oxtomane, 3. In kleiner Hinterhausmoschee befindet sich ein kleiner Raum. Der Gastraum für Besucher, wo sich Freunde und andere Gäste versammeln können, und der obligate Tee, immer die gleiche Sorte und im Lädchen gegenüber käuflich zu erwerben, in kleinen Gläsern gereicht wird. Die dunkle Flüssigkeit wird wegen der orientalischen Gastfreundschaft und so ständig nachgegossen und führt spätestens nach dem dritten Gläschen zu der Meldung, jetzt ist aber genug mit dem Zeug. Und die empfindsame mitteleuropäische Magenschleimhaut jagt zur Untermauerung der Forderung noch eine Säureladung durch den Ösophagus in die Mundhöhle hinein. Dann, lieber Gast, nimm halt noch ein Stückchen von der Schwarzwälder Kirschtorte ohne Kirschwassertränkung oder dem mehligen Süßgericht und schlucke sie damit wieder hinunter. Die Säure. Der Gast ist beeindruckt von der Verbindung des morgenländisch süß überbordenden Habbebabbe mit dem Inbegriff Nationalsonntag nachmittäglicher Tortenkrönung. Das ist die gegenseitige Befruchtung der Kulturen. Überzeugt verlässt der Besucher den Ort oxtomanischer Gastfreundschaft, in welchem nun die Auseinandersetzung mit dem Multikulti-Gedanken der Einheimischen folgt. Straba, 6. Wie Klein Bubi Pläne an sich bringt, sein Velo durch den Matsch schiebt und der Fürst ihm begegnet. Ein Albtraum. Das hat gerade noch gefehlt. Der alte Herr und Chorbruder war dahingegangen und der Student steht blass und bleiern herum. In einem bleichen Zustand ist der im Keller Verblichene auch. Sein Lebensfilm ist abgespult. Mit der einsetzenden Blutgerinnung und dem Abkühlen des Körpers beginnt bereits eine neue Entwicklung, zu der sich bald Bakterien und Enzyme gesellen werden. Der Mann mit der Sense, oder wer gerade Dienst hatte, hat längst schon bei der nächsten Klientel angeklopft, um sie zu den Ufern des Styx zu bringen, wo Charon, der Fährmann in dem Nachen?
Nachen, Kahn zur Flussüberquerung.
Wartet, während in dem sonst eher gemächlich arbeitenden studentischen Gehirn das Chaos ausgebrochen ist. Klein Bubi war er wieder geworden. Verwandelt zum Schulkind mit dem Kreidestück in den Fingerchen. Vor ihm die glänzend gewischte Tafel, im Rücken der Pädagoge. An seinem Platz hat er noch alles gewusst. Aber nun, wo der Lehrer »Ich hab's doch gleich gewusst« sich mit dem Stöckchen leicht in die hohle Hand schlägt, ist der Kopf leergefegt. Klein Bubi wollte er nicht mehr sein, nie mehr. Langsam löst sich die Starre, das Gehirn beginnt zu arbeiten. Jetzt weiß er, was zu tun ist. Ruft den Notarzt und wählt die von der Gattin hinterlassene Telefonnummer. Exitus wegen Herzversagens, sagt der Arzt später und befreit seine Ohrmuscheln von den Stöpseln des Stethoskops, um das Abhörgerät unter dem Kinn festzuklemmen, wo es wie eine Äskulapnatter herumbaumelt, während er sein Köfferchen zusammenpackt. Sie können ihn abholen lassen, mein Beileid, sagt der Arzt im Weggehen. Doch es hat wieder zu regnen begonnen und der Doktor bringt sein Fahrzeug nicht aus dem Morast heraus. Da muss er helfen. Anschieben. Schiet, schiet, rum. Schon schlingert das Notarztkäferchen um die Kurve. Jetzt ist er wieder allein mit dem Toten. Sich aufs Fahrrad setzen und losfahren geht nicht. Das wäre nicht taktvoll. Schließlich hat das Ehepaar keine Kinder. Da gehört es sich, der Witwe tröstende Worte zu sagen. Sie wolle den Verblichenen nicht mehr sehen. Er möge doch bitte das Bestattungsinstitut abwarten, sagt sie am Telefon. Kann er verstehen. Ist ja kein schöner Anblick, der Chefingenieur im Sessel mit nasser Hose voller Weinbrand und Zigarrenasche. Nach all den Ereignissen will er sich was aus einer der Pullen mit den Hochprozentern genehmigen und öffnet das Barabteil, das ihm neben dem Schiebefach der Plattenwechsler-Phono-Abteilung golden aus dem Wohnzimmerschrank entgegenleuchtet. Bei einem Schluck bleibt es nicht. er muss doch auf die Pietät und die Gattin warten. Nicht, dass er darüber nachdenken würde, aber unwillkürlich schleicht sich die Frage ein, was denn mit dem Planungswerk geschehen würde, nachdem sein Schöpfer, leblos wie er ist, nichts mehr damit anfangen kann. Was kann eine trauernde Witwe schon mit Straßenbahnentwicklungen anfangen? Vielleicht würden die Pläne zu Malunterlagen für die Nachbarskinder oder am Ende gar weggeworfen werden. Das darf nicht sein, sagt sich der Student. Das ist seine Chance. Nun will er sie auch nutzen. Packt das Wichtigste ein, sagt er sich. Es muss schnell gehen. Jeden Augenblick können die Männer vom Trauerinstitut vor der Tür stehen. Schnell die Treppen hinunter und vorbei am Toten. Nicht hinschauen, sagt er sich. Schließlich ist es seine erste Leiche, bis auf eine Beerdigung, bei der er an der Seite des Dorfpfarrers als Ministrant assistieren sollte. Aber das dumpfe Gepoltere ist ihm noch gegenwärtig, als der Pfarrer die erste Schippe Asche zu Asche in das dunkle Grab hinunterwarf. Der gelbliche, lehmige Klumpen traf einem Meteoriten gleich auf den Sarg auf, so dass er glaubte, die Verstorbene hätte vielleicht genug von ihrer dunklen Behausung und wolle wieder heraus. Später in den dunklen Träumen war es auch so. Ihm graust. Aber es muss sein. Es knistert beim Zusammenfalten. Das Buch, nimm das Buch mit den noch nicht angemeldeten Patenten mit, sagt er sich. Er wird gierig, rafft vom Planungswerk, was auf die Schnelle zu greifen ist. Verdammt, die werden doch irgendwo einen Karton herumliegen haben. Zwischendurch klingeln die Profitraurigen von der Pietät und die Gattin vermeldet ihre Ankunft auf den kommenden Nachmittag. Die Schwester meine auch, man müsse nicht, wo doch der Kurbruder alles Nötige, aufatmen an beiden Enden der Leitung. Schnell, jetzt schließt das Haus ab und festgezurrt die Kartons. Er redet mit sich selbst und schlittert durch die morastene Morgendämmerung. Fahr da rein. In schlechterem Zustand kann der Waldweg auch nicht sein. Außerdem ist das eine Abkürzung. Zähneklappernd und durchnässt pedalisiert er die baumgesäumte Chaussee entlang, fährt über einen heruntergefallenen Ast, stürzt und findet sich unter einem der Kartons wieder. Verdammter, mistiger Himmelherrgottsakra! Die Palette der auf dem Land erlernten Flüche wird abgestottert, während er an den Kartonagen herumseilt und festknotet. Doch was ist das? Eine unsinnige Frage. Eine Kutsche steht neben ihm. Sie beginnt zu schwanken und eine beringte Hand erscheint, um den dazugehörigen massigen Körper mit einem imponierenden Haupt herauszuheben, hinter dem ein schwarz gekleideter Insasse sichtbar wird. Jetzt taucht noch eine zweite Hand mit einem matt schimmernden Stock auf, der gegen das Kutschendach geschlagen wird, wonach sich das Gefährt unter lautem Gelächter seiner Insassen entfernt. Rathaus 5. Auftrieb herrscht in der Kantine der Vereinigten Knallisch-Tumpischen Altersvorsorgekassen. Die Stadtoberin, Oberbürgermeister mit gerötetem Gesicht und strammem Schritt, begleitet vom Bürgermeister für Kultur- und Abfallangelegenheiten, Kommissionsvorstände, Marketingentwickler, Image-Spezialisten, Heimat-, Pflege-, Verbandspräsidenten, Trachtenvereinsvorsitzende, die Vorstandsdamen des Bundes zur Förderung haushaltlicher Tugenden und das übliche Konferenzdutzend an Ressortleitern drängen in den Raum. Der Generalintendant des tragischen Badetheaters ist ins Gespräch mit dem Kulturmenschen und Stadtrat vertieft. Im Schlepptau bescheiden der Regisseur. Ohne offizielle Einladung ist er. Das verbittert. Keinen Respekt hat die Politik. Die Kunst als Handlanger. Doch jetzt heißt es, ruhig und bescheiden zu bleiben. Nur das Theaterstück zählt. Da ist kein Opfer zu viel. Die regionale Presse und das TV-Lokalprogramm scharen sich noch schnell auf ein Zigarettchen um einen Aschenbecher herum. Der ist, neben seiner profanen Aufgabe, Asche und Kippenreste aufzunehmen, zusätzlich mit einer Luftreinigungsmaschinerie ausgestattet. Die saugt des Rauchers Dunst ein, filtert die Luft und reichert sie am Ende mit einer Gabel Sauerstoff an und bläst sie mit einer Duftnote nach Wahl aus dem digital gesteuerten Inneren sanft heraus. Es duftet aus der Küche und man sieht es an der neuen Kantine mit ihrem diskreten nordischen Design, dass die Renteneinlagen reichlich fließen. Nur der Begriff Kantine ist noch antiquiert. Vielleicht ist es eine gewisse Bescheidenheit, mit der sich die Leitung des Hauses gerne umgibt. Doch was über den Tresen geht, hat längst nichts mehr mit Pommes dunstiger Fetttriefkost zu tun. Appetitlich angerichtete Tellerchen mit allerlei zum Einstimmen, leichtes südliches Dressing über Grünzeug und eine Auswahl an hochwertig zubereiteten Hauptgerichten verwöhnen fortan des bediensteten Gaumen. Und sollte er doch einmal zu üppig an verlockender Süßspeise von der Desserttheke genossen haben, bleibt ja noch ein großzügig eingerichteter Fitnessraum mit allerlei Gerät und einer Tischtennisplatte, um den angefressenen Pfunden den Federhandschuh ums Schmerbäuchlein zu schlagen. Der Beamte neigt zum Tratsch. So hat es sich schnell in den Amtsstuben herumgesprochen, dass die Qualität der gereichten Speisen dem innenarchitektonischen Genuss in nichts nachsteht. Jetzt müssen Reservierungslisten geführt werden. Subventioniertes Food, das sogar noch schmeckt. Da will doch auch Mama mit dem Nachwuchs nach der Schnäppchenjagd ein paar Häppchen reinschieben. Bei der Gelegenheit kann Frau auch gleich mal teleskopisch die Geschlechtsgenossinnen abtasten, ob nicht vielleicht der Gatte, wo er doch verdächtig oft länger im Amt verbleibt, ob das mit der Mattigkeit vom sportlichen Ehrgeiz herrührt oder dient die Tischtennisplatte auch noch zu anderen Aktivitäten? Der Reporter des Stadtradios, mir für uns daheim, da gehöre man nah, schlängelt sich und sein Mikrofon schon mal hin zum Kulturmenschen, der heute als Stadtrat und Organisator im Mittelpunkt steht. Ohne sein emsiges Bemühen wäre aus dem Gründungsjubiläum wieder nur ein Volksfestbesäufnis mit Fassbieranstich, Grillgeruch und dröhnenden Pumpkapellen geworden. Er ist der geborene Mediator, hat die Gegner still und leise auf seine Linie eingeschworen. Vertreter der Parteien im Gemeinderat haben beim Stadtgeburtstag ihre ideologischen Gräben zugeschüttet. Nur innerparteiliches Platzhirschgehabe und intrigantes Gerangel um Ämter und Pfründe bleibt nach wie vor eine beliebte Beschäftigung bei Mann und Frau von Ausschuss und Rat. Allianzen werden aufgebaut, um einem Dritten eins auszuwischen, mit dem man sich, sobald die Zeichen danach stehen, auch wieder verbündet, um einem anderen, der seinerseits totes Papier. Ohne Nutzen wären viele tausend Seiten an Marketing-, Prestige-, Förderungs- und Kulturrahmenkonzeptionen mit behördlicher Aktenstaubmilbe behaftet, auf Aktenböcken zwischen den Sachbearbeitern hin und her geschoben worden, hätte des Kulturmenschen Spürsinn die destruktiven Umtriebe einiger Ratsmitglieder nicht wahrgenommen. Selbst röteste Socken, blechernste Konservative, die Anti-Energieverschwendungsfraktion und die einzige Unabhängige im Gemeinderat werden gesprächsbereit, wenn eine Essenseinladung der Vereinigung Freie Kultur und Genuss in Europa
Vereinigung Freie Kultur und Genuss in Europa, Bund zur Förderung gehobener kulinarischer Genüsse. Zahlreiche Mitglieder werden dem gehobenen Beamtentum zugerechnet. Das erklärt die zunehmende Beschäftigung von Spitzenköchen in Behördenkantinen. Mittlerweile verbunden mit der Société d'Amis d'Andouillette in Frankreich.
Wenn eine Essenseinladung der Vereinigung Freie Kultur und Genuss in Europa winkt, der mit dem Engagement des medial-sterneverdächtigen Küchenmeisters zum Kantinenchef der knallisch-tumpischen Altersversorgungskassen ein ordentlicher, ein außerordentlicher Coup gelungen ist. So kann er, die Dioptrienhilfe zur Nasenwurzel schiebend, sich genüsslich zurücklehnen und der oberbürgermeisterlichen Vortragskunst lauschen. Kurz kommt ihm der Regisseur in den Sinn. Hat er doch die kleine Änderung im Programm vergessen.
Wollen wir alle, meine Damen und Herren, Taram, Tamtam, dem reichen Angebot an den unterschiedlichsten Stadtgeburtstags-Events, Taram, Tamtam, Taram, Tamtam, Taram, 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 Tam, mit Freude entgegensehen, Tam.
Ausgeredet hat der Oberbürgermeister und der Regisseur kann die Vorstellung der einzelnen Aktivitäten kaum erwarten. Er muss ja auch genannt werden. Die feuchten Hände wissen nicht wohin, streichen nervös über das gelockte Haar und zupfen am Ohrläppchen herum.